18. April 1968, Donnerstag. Die New York Times gibt sich großzügig gegen John Fleet Lindsay und spricht nur nebenbei aus, dass er die akustische Reklame in den Untergrundbahnen der Stadt abgelehnt hat als Einbruch in die Privatsphäre der Fahrgäste. Die Privatsphäre ist das wilde, entschlossene Schweigen der eingesperrten Fahrenden, mit sich allein in sich zurückgetrieben. In der GSSR ist es wiederum so, dass die Parteizeitung berichten kann, es seien in den örtlichen Organisationen 31 von 100 für einen außerordentlichen Parteikongress, damit ein neues Zentralkomitee gewählt wird, eins ohne die letzten Stalinisten. Nach den Statuten genügen 30 von 100. Dann kommt der Herausgeber des Jude Pravo von einer Sitzung des Präsidiums und lässt die Sache aus der zweiten Ausgabe nehmen, als sei sie nicht wahr. Im Rundfunk und Fernsehen hin wiederum darf sie als Wahrheit auftreten. Im letzten Jahr gab es in New York 746 Morde, die meisten an Wochenenden, die wenigsten am Mittwoch. Die häufigsten Gründe sind Streit unter Liebesleuten und beleidigende Bemerkungen. Immer höflich, ja? Wenn de Rosny nicht will, gibt es den Donnerstagnachmittag nicht, Professor Kresslil entgeht ein Scheck und die Angestellte Crespal wird zu einem Baseballspiel ins Ski-Stadion eingeladen. Auch ist das Kind der Angestellten angefordert, de Rosny wird beweisen, dass er in Damenbegleitung gesehen wurde. Die Einladung ist dienstlich, denn auf Long Island, halb auf der Autobahn Grand Central Parkway, erklärte Rosny seinem Fahrer, dass er während des Spieles einen Gott namens Rutherford aus dem Hotel Regency holen und zu einer Konferenz ins Stadion bringen soll. Arthur schluckt seine Vorfreude hart herunter und meldet leutselig: »Was tue ich nicht alles für Sie, Häuptling?« Bittere Laune kann de Rosny in seiner Nähe nicht ertragen, es könnte seiner eigenen schaden, und er sagt: »Ich gebe dir dafür im Juni mal die Loge ganz für dich allein, was, Arthur?« Arthur weiß, dass er jetzt befreit aufatmen muss und sagen, als wäre aber nichts: »Das ist ganz in Ordnung.« De Rosny vertreibt sich die Zeit, indem er mit Marie ein Gespräch zwischen Lehrautomat und Schüler erfindet. Offenbar will er Xerox doch nicht kaufen, sondern befreundet sich mit Computern. Während der Wagen auffährt vor der großen dreistufigen Schüssel des Stadions, aus der ein Achtel herausgesägt ist, beendet de Rosny das Spiel in der Rolle des Automaten, auch in der Sprechweise automatisiert, langsam: »You did real good.« Und Marie sagt, wieder in der Rolle der umworbenen jungen Dame, nicht nur in der des Schulkindes: »You mean well, don't you?« Und beide sind einig in dem Stolz, einen Fehler gemeinsam begangen und berichtigt zu haben. Er lässt Marie als Erste hinter sich gehen. Die Platzanweiser erweisen ihm die königlichen Ehren und ziehen seinetwegen noch einmal die Lappen aus der Gesäßtasche, um die gelben Logensitze gründlicher abzuwischen. Die Abteile sind mit blastenden Schildern, darauf die Namen der Abonnenten gekennzeichnet. Hier ist zu lesen, wer als einziger noch über de Rosny herrscht, der Präsident der Bank selbst, und de Rosny macht es seinen Gästen mit respektlosen, vergnügten Gesten bequem. Zweimal müssen sie die Plätze wechseln, damit sie dann auch glauben, es sei genug Mühe auf ihre Laune gewandt, und ihm den Spaß halten helfen. Die Fahne hängt immer noch Halbmast. In den mächtigen Rängen, oben hellgrün, darunter bläulich, darunter orange gestrichen, betreiben die Zuschauer festliche Aufregungen, johlen, tuten. 50.000 wollen, dass Freude ist. Endlich wird der Text der Nationalhymne auf die Anzeigetafel projiziert. Begeistertes Geschrei begrüßt ihr Ende. Diese Hymne endet mit einem Fragezeichen. De Rosny gibt sich genussvollen Erklärungen hin. »So ein Ball hat eine Geschwindigkeit von 95 Meilen in der Stunde. Wenn du getroffen wirst, kannst du nicht klagen, Marie. Lies die Eintrittskarte.« Die meisten Spieler bewegen sich wie mit vollen Hosen. Manchmal fällt einer wie ein wild gewordener Panzer über einen Fänger her. Bei einer Verletzung wechselt die Musik unverzüglich zu besänftigenden Tönen. »Ein Spiel der Gentlemen, ohne Gewalttätigkeiten«, ruft de Rosny begeistert aus. Vielleicht hat das von seinem Platz anders ausgesehen. Alle 2 Minuten steigen Flugzeuge von LaGuardia auf, donnernd. Wenn es still wird, brüllen die Verkäufer los: »Erdnüsse hier, Bier hier!« De Rosny hat über dem Spiel noch den Genuss, es Marie erklären zu können. Sie weiß, wie Baseball geregelt ist, sie hört ihm zu, mit großen, gehorsamen Augen, seinem deutenden Finger nachspähend. Er beschreibt den Home Run, den Schlag, nach dem der Schläger sämtliche Male in einem Zug umlaufen kann. De Rosny benutzt einen kreisenden Finger, hat auch verschiedentlich Vergleiche mit einem Ballett vorgetragen. wie »Wir wissen nicht, wozu der grüne Schirm hinter der Fahne aufgehängt ist«, um dem Fänger Blendung beim Blick auf den Werfer zu ersparen. Dann verwandelte Rosny sich aus dem Mann der Welt in den kleinen Jungen, der angestrengt gerade aussieht, während er von Willie Mays erzählt, den er von Kindheit an zugesehen hat, jeweils mit klopfenden Herzen. Mit 19 Jahren ging jener Willie Mays noch nach Harlem nach dem Spiel. Derselbe, der wirkliche Willie, der unten auf dem Spielfeld entrückt in Heiligkeit den Steger schaukelt. Spielte Baseball mit den Kindern mit einem Besenstiel. Stickball. Wo der Chef lebt, weiß man nicht, dass Willie Mays bei den radikalen Negern als Verräter gilt. Er hat sich geweigert, für den Boykott der Olympischen Spiele durch Negersportler anzutreten. Nie hatte Rosny mit Willie gesprochen, ihn auch nur aus der Nähe gesehen und doch spricht er von ihm wie von einem Freund, dessen Leiden die eigenen sind. Und immer ist er der Überlegene, denn der Rosny vermag im Baseball nicht, wofür Willie Mays aber berühmt ist. Demnach ist Willie jetzt ruhiger geworden, aber auch trauriger. Ein Wort, das es nicht gibt, würde Rosnys Orders hinfassen, für den bewunderten Neger mit dem Schläger gilt es. Nachdem der Rosny die betrüblichen Ehegeschichten Willies angedeutet hat, entschließt er sich zu etwas. Es ist unrentabel, es bringt nichts ein, es verrät Gefühle und soll doch sein. In festem Ton, trotzig verspricht der Rosny dem fernen, zuschlagenden, wildrennenden Freund, wenn er mal nicht mehr kann, er kriegt einen Posten in unserer Zweigstelle in San Francisco. Unermüdlich prägen die Fluggesellschaften den Lärmleidenden ihre Symbole ein, vor allem TWA und Braniff mit den Ostereierfarben. Neben den 727 wirken die niedriger fliegenden Propellermaschinen altertümlich. Willy fängt im Außenfeld den Ball mit den Händen vor dem Bauch, das ist sein Markenzeichen, erklärte Rosny ernst für Marie, und sie prägte sich ein mit gelehrigem Nicken. Sieht sie nicht, dass jener Gefährte, der der russischen Seele soeben viel höher gefangen hat? Gilt an der Wirklichkeit nur, was der Rosny will? Berg, will doch einer über die Sperrlinie werfen und schafft es nicht. Das passiert einmal in 50 Jahren. Heute wird ihnen aber auch alles geboten. Der Schläger kommt um einmal voran, der auf dem dritten kann für umsonst nach Hause gehen. Mrs. Crespal ist nicht die Einzige, die sich fortwünscht. Vorn sitzen zwei Mädchen, die abwechselnd eins von zwei selbstgemachten Plakaten hochhalten, in einer lahmen Art. Es ereignet sich etwas Historisches. Der Trainer wechselt den Werfer aus, denn er traut ihm nicht zu, mit drei besetzten Malen fertig zu werden. Feierlich wird der neue Werfer auf offenem Auto angefahren, wie einem Gladiator wird ihm der Umhang abgenommen. Am Anfang der siebten Runde steht man auf für seine Mannschaft, der Rosny für die Giants von San Francisco, also Miss Crespa für San Francisco und begreift sich nicht. Mit dem Chef beim Baseball. Ringsum bleiben sie sitzen. Willie bringt sie alle nach Hause. Gegen Ende der siebten Runde stehen die Anhänger New Yorks auf. Das sind etwa 30.000, es ist nicht einsam um sie und der Rosny muss das Kinn etwas anheben. Dann kommt Arthur mit dem Gotte Rutherford, einem weißhaarigen, aufrechten Greise, der keinen Blick hat für das Spielfeld, ein Golfer. Die in diesem Stadion sitzen, lesen nicht den Finanzteil der New York Times und versäumen, dass ein Herzog im Reich des Dollars, ein Kurfürst geradezu, unter ihnen weilt. Die beiden Herren verziehen sich in eine leere, rückwärtige Loge, sehen nicht einmal noch auf den strahlenden Rasen. Beide setzen Brillen auf und lesen von kleinen Zetteln ab, etwa 20 Minuten lang. Dann hebt der Rosny den Arm und Arthur wird mit dem hohen Gast zum Flugzeug nach Los Angeles beordert. Jedoch war das Gespräch zufriedenstellend, denn der Rosny will nunmehr das Spiel nicht zu Ende ansehen und es nur noch in einem Taxiradio hören. Das Geschäft war sehr ergiebig, denn Arthur bekommt noch einmal das Versprechen, dass er seine ganze Familie, mal im Sommer, in die Baseballloge der Bank ausführen darf. »War es nicht ein wunderbarer Nachmittag, Mrs. Crespal?« sagte Rosny auffordernd. »Oh, gewiss«, sagt die Angestellte Crespal. »Gefällt dir das Land nicht, Gesine? Solche Nachmittage in der Fremde?« »Das möchtet ihr wohl. Gefällt dir das Land nicht, such dir ein anderes.«